Ich war weit von zu Hause weg und das Ostmeer zog mich in seinen Bann. Ich hörte es im Zwielicht an die Felsen schlagen und ich wusste, dass es gleich hinter den Hügeln lag, wo die verkrümmten Weiden sich gegen den aufklarenden Himmel und die ersten Abendsterne wandten. Und weil meine Väter mich zu der alten Stadt dahinter gerufen hatten, stapfte ich durch den dünnen, frisch gefallenen Schnee die Straße entlang, die einsam dorthin anstieg, wo Aldebaran zwischen den Bäumen blinkte, weiter auf die sehr alte Stadt zu, die ich zwar nie gesehen, aber von der ich oft geträumt hatte.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Cthulhus Ruf Podcasts. Auch diesmal sind mit mir dabei der Mirko.
Hallo, hier ist Mirko vom Niederrhein.
Der Markus.
Hallo aus Wien.
Ich bin der Daniel. Und dann gilt außerdem unser Dank noch dem Matthias, unserem Sprecher, der gleich ein paar Worte von Lovecraft in den Mund nimmt und unserem Podcast sozusagen einen richtig professionellen Klang verleiht. Und vielleicht hat der ein oder andere schon erraten, worum es in der heutigen Episode geht. Und zwar wollen wir uns heute, passend zu Weihnachten, einem Thema widmen, nämlich Lovecrafts Kurzgeschichte Das Fest. Oder wie sie auch in der Heine-Anthologie von 1975 genannt wurde, Die Teufelsweihnacht.
Dum, dum, dum.
Eine sehr freie Übersetzung, könnte man sagen.
Wobei, wenn man sich manche Weihnachtsfeiern anguckt, wusste er ziemlich genau, wovon er schreibt, oder?
Kann man wirklich so sagen, ja. Also ich freue mich auch schon auf die Prozession zum alten Friedhof nachher.
Richtig.
Okay, wir wollen in dem ersten Teil des Podcasts die Kurzgeschichte kurz vorstellen. Matthias wird uns dann einige Stücke einlesen. Und im weiteren Verlauf wollen wir uns dann über einige Themen der Geschichte unterhalten, über einige Symbole und was auch Lovecraft zu dieser Geschichte inspiriert hat. Wir starten dann direkt mit dem ersten Teil und ich fasse dann den ersten Teil der Geschichte kurz zusammen. In der Kurzgeschichte Das Fest geht es darum, dass ein namenloser Ich-Erzähler nach Kingsport kommt, um dort ein Fest zu feiern, was seine Urahnen da schon vor Jahrhunderten gefeiert haben. Und er kommt dort an zur Zeit des Julfestes.
Es war die Zeit des Julfestes, das die Menschen Weihnachten nennen, obwohl sie im innersten Herzen wissen, dass es älter ist als Bethlehem und Babylon, älter als Memphis und die ganze Menschheit. Es war die Zeit des Julfestes, und ich war endlich zu der alten Stadt am Meer gekommen, wo meine Leute gewohnt und in früheren Zeiten, als Feste verboten waren, Feste gefeiert hatten, wo sie auch ihren Söhnen befohlen hatten, einmal in jedem Jahrhundert ein Fest abzuhalten, damit die Erinnerung und die frühesten Geheimnisse nicht vergessen würden. Meine Familie war sehr alt, und sie war schon alt, als dieses Land vor 300 Jahren besiedelt wurde. Sie waren wunderlich, denn sie waren als dunkle, verschlagene Leute aus betäubenden südlichen Orchideengärten gekommen und sprachen in anderer Zunge, ehe sie die Zunge der blauäugigen Fischer lernten. Nun waren sie zerstreut und nahmen nur noch an den geheimnisvollen Riten teil, die keiner der Lebenden versteht. Ich war der Einzige, der in jener Nacht in die alte Fischerstadt zurückkehrte, wie die Sage es gebot, denn nur die Armen und Einsamen erinnern sich. Dann sah ich Kingsport hinter dem Hügelkamm sich schneebedeckt in der Abenddämmerung ausbreiten. Das schneeige Kingsport mit seinen alten Werftfahnen und Kirchtürmen, Firstbalken und Kaminaufsätzen, Werften und kleinen Brücken, Weiden und Friedhöfen, endlosen Labyrinthen steiler, schmaler, verwinkelter Straßen und dem schwindelerregenden, kirchgekrönten Mittelgipfel, dem die Zeit nichts anhaben kann. Endlose Irrgärten von Kolonialhäusern, in allen Winkeln und Höhenlagen angehäuft und zerstreut, wie die durcheinander geworfenen Spielklötze eines Kindes. Altertümlichkeit schwebte auf grauen Flügeln über den verschneiten Giebeln und Walmdächern, Oberlichtern und kleinscheibigen Fenstern, eines nach dem anderen in der kalten Abenddämmerung aufleuchtend, um sich dem Orion und den uralten Sternen anzuschließen. Und die See brandete gegen die verfallenden Werften, die geheimnisvolle, unsterbliche See, aus der meine Angehörigen in früheren Zeiten gekommen waren.
In Kingsport wandert dann unser Erzähler durch die alten Gassen, die vom Schnee bedeckt sind, und wir erfahren dann ein wenig mehr über diese kleine Hafenstadt, und er ist auf der Suche nach einem ganz bestimmten Haus, einem Haus, wo er eben von seiner Familie erwartet wird, könnte man sagen. Glücklicherweise, er war ja noch nie in Kingsport, hat er allerdings einige Stadtpläne gesehen von vorher, und so kann er das Haus seiner Familie finden.
Ich hatte Stadtpläne gesehen und wusste deshalb, wo ich das Heim meiner Familie finden würde. Man erzählte, dass man mich erkennen und willkommen heißen würde, denn die Ortslegende hat ein langes Gedächtnis. Deshalb eilte ich durch die Backstreet zum Circle Court und auf dem frisch gefallenen Schnee über das einzige, ganz mit Platten belegte Pflaster, dorthin, wo der Green Lane hinter dem Markthaus abzweigt. Der alte Stadtplan ließ mich nicht im Stich und ich hatte keine Schwierigkeiten, obwohl sie in Arkham gelogen haben mussten, als sie sagten, dass Straßenbahnen zu dem Ort verkehrten, da ich keine Oberleitungen sah. Der Schnee würde die Schienen auf jeden Fall verdeckt haben. Ich war froh, dass ich mich entschlossen hatte, zu Fuß zu gehen, denn der verschneite Ort war mir vom Hügel aus sehr schön erschienen. Und jetzt freute ich mich darauf, an die Tür meiner Angehörigen zu klopfen, dem 7. Haus zur Linken in Green Lane mit altem Spitzdach und vorspringendem 2. Stockwerk, vor 1650 erbaut.
Nun hat er das Haus gefunden.
Ja, und er stellt fest, dass es in seinem ursprünglichen Zustand belassen worden ist. Und das ist ein altes Haus. Die ganze Umgebung fängt an, ihn doch ein bisschen zu befremden. Und bei näherer Betrachtung stellt er fest, dass es nirgends Fußspuren im frischen Schnee gibt.
Und als sich auf mein Klopfen die Tür auftat, hatte ich richtig Angst, weil ich, bevor die Tür sich knarrend öffnete, keine Fußtritte gehört hatte. Aber ich hatte nicht lange Angst, denn der alte Mann im Türrahmen mit Schlafrock und Pantoffeln hatte ein gütiges Gesicht, das mich beruhigte, und obwohl er mir durch Zeichen zu verstehen gab, dass er stumm sei, schrieb er einen wunderlichen altfränkischen Willkommensgruß mit einem Griffel auf ein Wachstäfelchen, das er bei sich trug. Er winkte mich in ein niedriges, kerzenerleuchtetes Zimmer mit massiven, sichtbaren Deckenbalken und dunklen, steifen, spärlich verteilten Möbeln des 17. Jahrhunderts. Hier war die Vergangenheit lebendig, denn nicht ein Attribut fehlte. Da war ein höhlenartiger Kamin und ein Spinnrad, an dem eine gebeugte Alte in einem weiten Umhang und einem großen Schutenhut mit dem Rücken zu mir saß und trotz der festlichen Jahreszeit schweigend spann. Es schien irgendwie feucht im Haus zu sein, und ich wunderte mich, dass kein Feuer loderte. Eine Ruhebank mit hoher Rückenlehne stand einer Reihe vorhangbedeckter Fenster, die sich links befanden, gegenüber, und jemand schien darauf zu sitzen. obwohl ich dessen nicht sicher war.
Dabei fällt ihm auf, dass der Alte sowas wie eine Maske trägt, was den Erzähler sichtlich beunruhigt. Schließlich gibt der Alte ihm zu verstehen, dass er für die Wartezeit, sei noch nicht so weit, bis das Ritual beginnt, doch ein bisschen was lesen könnte und zeigt ihm die für einen solchen Ort eigentlich ziemlich typischen Coffee Table Books. Und natürlich ist dabei das Necronomicon. Und denkt sich, okay, gut, das Necronomicon, dann lese ich das mal. Und das versetzt ihn natürlich auch in eine äußerst angemessene Stimmung, bis es schließlich 11 Uhr wird.
Indessen, als es 11 Uhr schlug, stand der alte Mann auf, glitt zu der massiven geschnitzten Truhe im Eck und holte zwei Kapuzenmäntel heraus, von denen er einen selbst anzog, während er den anderen der Alten, die er monotone Spinnen einstellte, um die Schultern legte. Dann gingen sie beide auf die Außentür zu, die Alte humpelnd, dahinkriechend, indem der alte Mann, nachdem er gerade das Buch, in dem ich gelesen hatte, vom Tisch nahm, mir ein Zeichen machte, während er die Kapuze über dieses unbewegliche Gesicht oder diese Maske zog. Wir gingen in das mondlose, verwinkelte Straßennetz dieser unglaublich alten Stadt hinaus. Wir gingen hinaus, als die Lichter hinter den vorhangbedeckten Fenstern nach und nach verschwanden und der Hundsstern schaute auf die Menge kapuzenverhüllter, in Umhänge gekleideter Gestalten hernieder, die sich schweigend aus jeder Tür ergossen und die eine ungeheure Prozession durch diese und jene Straßen bildeten. Vorbei an den knarrenden Schildern und vorsintflutlichen Giebeln, den strohgedeckten Dächern und rautenförmigen Fensterscheiben, wädelten sich durch steile Wege, wo verfallene Häuser sich aneinander schmiegten und gemeinsam zerfielen. Sie glitten über offene Höfe und durch Friedhöfe, wo die schwankenden Laternen geisterhafte, trunkene Gruppen bildeten. Inmitten dieser schweigenden Menge folgte ich meinen Führern, geschubst von Ellbogen, die unnatürlich weich schienen, und von Brustkästen und Bäuchen gedrückt, die abnorm schwammig schienen. Aber ich sah niemals ein Gesicht, noch hörte ich ein Wort.
Die Prozession bewegt sich also durch die Straßen Kingsports und es kommen immer mehr Leute hinzu aus den Häusern und bewegen sich auf eine alleinstehende Kirche zu. Und es ist alles sehr, sehr, sehr düster geschildert. Es kommt ein Friedhof vor und auf dem Friedhof gibt es diese ominösen Grablichter, die keine Schatten werfen. Und was ihn wirklich verstört, sie wollen die Kirche betreten, er gibt dem Alten, der als Letzter eintreten will, was ihn aber dann wirklich bestürzt, ist die Tatsache, dass von all den Leuten, die mit ihm durch die Straßen gezogen sind, keine Fußspuren im Schnee zu sehen sind. Nicht mal seine eigenen.
Ja, und diese Prozession zieht dann zur Mitternachtsmesse in die Kirche. Allerdings ist es nicht eine katholische Messe, sondern was ganz anderes. In der Kirche geht es dann nämlich abwärts. Unter dem Altar ist eine Falltür und diese lange Reihe von mit Kutten versehenen Menschen steigt dann nach unten in die Krypta, eine lange, lange Wendeltreppe hinunter. Es geht dann durch tropfenden Fels, offensichtlich weit, weit unter Kingsport, und sie kommen dann in eine Art Höhle oder eine innere Welt, wie es hier beschrieben wird.
Nach weiteren Äonen des Abstiegs sah ich einige Seitenpassagen oder Gänge, die aus unbekannten schwarzen Tiefen in diesen Schacht nächtlicher Geheimnisse führten. Bald wurden es immer mehr, wie gottlose Katakomben namenloser Bedrohungen, und ihr scharfer Fäulnisgeruch wurde beinahe unerträglich. Ich wusste, wir mussten durch den ganzen Berg und den Boden von Kingsport selbst hinabgestiegen sein, und mir schauderte, dass eine Stadt so alt und mit unterirdischen Übeln wie mit Maden durchfressen sein konnte. Dann sah ich einen unheimlichen Schimmer bleichen Lichtes und hörte das unheimliche Plätschern dunkler Wasser. Wiederum schauderte mir, denn mir gefielen die Dinge nicht, die die Nacht uns bescherte, und ich wünschte bitterlich, dass keiner meiner Vorfahren mich zu diesen uralten Riten herbeigerufen hätte. Als der Gang und die Stufen breiter wurden, hörte ich ein anderes Geräusch, die dünne, wimmernde Nachahmung einer schwachen Flöte, und plötzlich breitete sich vor mir der grenzenlose Ausblick auf eine unterirdische Welt aus. Ein riesiges, pilzbefallenes Ufer, erleuchtet von einer aufschießenden, kränklichen Flammensäule und von einem öligen Fluss durchzogen, der aus schrecklichen, unbekannten Tiefen hervorquoll, um sich mit den schwärzesten Abgründen eines ewigen Ozeans zu vereinen.
Um diese helle, aber nicht warme und nicht schattenwerfende Flammensäule versammelt sich dann die Kongregation in einem Halbkreis und es gibt dann in einer Ecke noch einen Typen, der Flöte spielt. Also Typen ist vielleicht der falsche Ausdruck.
Und dann erblickte ich etwas Gestaltloses, weit weg vom Licht kauern, scheußlich auf einer Flöte blasend. Und während das Ding blies, glaubte ich, ein unangenehmes, gedämpftes Flattern in der übelriechenden Dunkelheit zu hören, wo ich nichts sehen konnte. Aber was mir am meisten Angst einjagte, war die Flammensäule, die vulkanisch aus tiefen und unvorstellbaren Abgründen emporschoss, die keinen Schatten warf wie eine richtige Flamme und die das salpeterartige Gestein mit einem hässlichen, giftigen Grünspan überzog. Und in all dieser brodelnden Verbrennung lag keine Wärme, sondern lediglich die feuchte Kühle des Todes und der Verwesung.
Die eigentliche schwarze Messe, oder wie man es auch bezeichnen möchte, das Ritual beginnt dann damit, dass der Gastgeber des Ich-Erzählers das schreckliche Necronomicon, das er von seinem Kaffeetisch mitgenommen hat, hernimmt und daraus vorliest. Es gibt weiter Flötenspiel und aus der Schwärze hinter der Flammensäule flattert da plötzlich etwas heran. Nicht nur etwas, sondern ziemlich viel. Ein Schwarm grauenhafter, geflügelter Wesen, die folgendermaßen beschrieben oder eben auch nicht beschrieben werden.
Aus der unvorstellbaren Schwärze, hinter dem verderbten Leuchten dieser kalten Flamme, aus den Meilen des Tartarus, durch die jener ölige Fluss sich unheimlich wälzte, flatterten rhythmisch, unhörbar und unerwartet bastardähnliche geflügelte Geschöpfe, die kein normales Auge ganz begreifen kann und derer sich ein gesundes Gehirn jemals ganz erinnern könnte. Sie waren weder Krähen noch Maulwürfe, noch Bussarde, noch Ameisen, noch verweste Menschenleiber, sondern etwas, an das ich mich weder erinnern kann noch darf. Sie flatterten müde hin, halb mit ihren Schwimmhautfüßen und halb mit ihren häutigen Schwingen. Und als sie die Menge der Feiernden erreichten, wurden sie von den Kapuzen verhüllten Gestalten ergriffen und bestiegen. Dann flog eine nach der anderen in die Weiten des unbeleuchteten Flusses, in Höhlen und Gänge der Panik, wo vergiftete Quellen schreckliche, unentdeckbare Wasserfälle speisen.
Jeder einzelne dieser Versammlung besteigt ein solches geflügeltes Wesen und fliegt in die Dunkelheit hinein. Am Schluss bleiben zwei solche Wesen übrig, und der Gastgeber und unser Ich-Erzähler. Der Ich-Erzähler ziert sich aber, dieses Vögelchen zu besteigen, woraufhin der Gastgeber ihn versucht zu überzeugen, und zwar mit schrecklichen Beweisen, dass er mit ihm verwandt ist, nämlich ein paar alte Papiere und eine Uhr, die er herzeigt, was aber den Ich-Erzähler noch mehr befremdet, weil er zufälligerweise weiß, warum auch immer, dass diese Uhr mit seinem Urgroßvater im Jahr 1698 begraben wurde. Dann kommt es aber zu einem unangenehmen Zwischenfall, als nämlich eines dieser geflügelten Wesen ein bisschen unruhig wird.
Gleich schob der alte Mann seine Kapuze zurück und deutete auf die Familienähnlichkeit seines Gesichtes. Aber Mir schauderte lediglich, denn ich war sicher, dass das Gesicht nur eine teuflische Wachsmaske sei. Die flatternden Tiere scharrten jetzt ungeduldig im Moos, und ich sah, dass der alte Mann beinahe genauso unruhig war. Als eines der Geschöpfe zu watscheln und sich zu entfernen begann, wandte er sich rasch um, um es aufzuhalten, so dass die Plötzlichkeit der Bewegung die Wachsmaske von der Stelle verschob, die sein Kopf hätte sein sollen. Und dann, weil der Standort des schrecklichen Wesens mich von der Steintreppe abschnitt, die ich heruntergekommen war, warf ich mich in den öligen Unterweltfluss, der irgendwie den Höhlen am Meer zugurgelte, warf mich in die übelriechende Brühe der innersten Schrecken dieser Erde, bevor meine verrückten Schreie all diese Friedhofslegionen herbeirufen würde, die diese Pesthöhle beherbergen könnte.
Er zieht es also vor, sich in den schwarzen Fluss, in ein ungewisses Ende zu stürzen, als auch nur in der Nähe von seinem Gastgeber, der jetzt seine Maske verloren hat, zu stehen. Der Schluss der Geschichte, das ist eine gute Seite noch, handelt dann davon, dass unser Ich-Erzähler in einem Krankenhaus in Kingsport erwacht, bald versetzt wird in St. Mary's Hospital in Arkham, wo man sich um ihn kümmert. Man geht davon aus, dass er bei den Klippen von Orange Point ins Meer gestürzt ist, was sie aus irgendwelchen Fußspuren im Schnee schließen. Er ist aber nicht der Überzeugung, dass es so war. Die Psychiater im St. Mary's Hospital merken aber, dass der eine seltsame Obsession für dieses Buch Abdul al-Hazreds Necronomicon hatte und denken sich, ja, vielleicht wird er diese Obsession los, wenn wir ihm das Necronomicon besorgen. Sie gehen dann also zur Miskatonic University Bibliothek, borgen sich das Necronomicon aus. Das ist auch ein starkes Stück. Liebe Call of Cthulhu-Spieler, bei mir geht das nicht. Ja, er liest dann darin. Und das Schreckliche ist, er kommt dann darauf, das kann kein Traum gewesen sein, denn, oder ein sehr hellseherischer Traum, denn er erkennt viele, viele Passagen wieder. Unter anderem diese Passage, die dann der letzte Abschnitt der Kurzgeschichte ist.
Die untersten Höhlen, schrieb der verrückte Araber, sollten nicht mit den Augen, die da sehen, ergründet werden, denn ihre Wunder sind seltsam und schrecklich. Verflucht der Boden, auf dem tote Gedanken wieder neu in seltsamer Verkörperung leben, und übel ist der Geist, der nicht in einem Kopfe wohnt. Weise sagte der alte Ibn Sakabao, dass glücklich das Grab ist, wo kein Zauberer gelegen ist, und glücklich bei Nacht die Stadt, deren Zauberer alle Asche sind. Denn es ist ein altes Gerücht, dass die Seele der vom Teufel Gekauften sich nicht von ihrer irdischen Hülle hinweghebt, sondern gerade den Wurm, der nagt, unterweist, bis aus dem Verfall schreckliches Leben entspringt und finstere Aasfresser der Erde geschickt die Oberhand bekommen, um sie zu quälen und Ungeheuer anschwellen, um sie heimzusuchen. Heimlich werden große Löcher gebohrt, wo die Poren der Erde ausreichen sollten, und Dinge haben das Gehen gelernt, die kriechen sollten.
Erschien es The Festival 1925 in Weird Tales. Und erst 1973 ist es im Inselverlag erschienen, auf Deutsch, als Das Fest. Ja, die Geschichte hat Lovecraft geschrieben, nachdem er ein Städtchen besuchte, Marblehead, ein Küstenstädtchen in der Nähe von Salem, östlich von Salem und nördlich von Boston müsste es, glaube ich, sein. Und ja, Marblehead muss ihn sehr eindringlich berührt haben, denn er beschreibt diese Erfahrung Marblehead sehr eindringlich in einem Brief an seinen Freund James Ferdinand Morton. Und ja, um die Geschichte zu verstehen, lohnt es sich tatsächlich, einen Blick in diesen Brief zu werfen.
Gott, werde ich jemals meinen ersten überwältigenden Blick auf Marbleheads gedrängte und altertümliche Häuser vergessen, wie ich sie im Schnee, im Licht eines irrwitzigen Sonnenuntergangs gesehen habe, An jenem 17. Dezember 1922, 4 Uhr nachmittags. Eine Stunde zuvor habe ich nicht gewusst, dass ich jemals einen solchen Ort erblicken würde, und bis zu jenem Augenblick selbst war mir das schiere Ausmaß des Wunders nicht bewusst, vor dem ich stehen würde. Ich zähle diesen Moment, 4.05 Uhr bis 4.10 Uhr, am Nachmittag des 17. Dezember 1922, als die emotional bewegendste Climax meines bald 40-jährigen Lebens. Blitzlichtartig schlug die gesamte Vergangenheit Neuenglands, die gesamte Vergangenheit der Angelsachsen und der westlichen Welt über mir zusammen und identifizierte mich mit der stupenden Totalität aller Dinge in einer Weise, wie es nie zuvor geschehen war und nie wieder geschehen wird. Das war der Höhepunkt meines Lebens.
Ja, ein wirklich fantastisches Erlebnis für Lovecraft, dieses kleine Fischerstädtchen.
Ja, das er am 17. Dezember 1922 zum ersten Mal besucht hat. Und bevor er die Geschichte selber im Oktober 1923 geschrieben hat, hat er seine Besuche, ich glaube, 6 oder 7 Mal wiederholt. Und dieses Erlebnis war äußerst prägend für ihn, dass er auch in einem weiteren Brief, den wir haben vom 11. Januar 1923 an Reinhard Kleiner, sich ebenfalls enthusiastisch und überschwänglich äußert, von den alten gebogenen Straßen berichtet, und er kann auch selber nicht wirklich glauben, dass er eine solche wunderschöne Stadt gesehen hat. Er ist sich selber nicht sicher, ob er da geträumt hat oder wach war, und für ihn war es ein Wunder, dass er in dem Moment der Moment eines georgianischen Marbleheads von 1770, in dem er sich befand, eine Art Freilichtmuseum, in dem auch die Leute genauso alt zu sein scheinen. Und das bringt uns natürlich darauf, dass Marblehead respektive Kingsport schon früher mal vorgekommen ist. Das war 1920 schon in The Terrible Old Man, aber da war Kingsport noch nicht mit Marblehead assoziiert. Er hatte dieses Konzept eines altneuenglischen Hafenstädtchens schon früher.
Gibt es denn genaue Orte, die in Kingsport und Marblehead identisch sind?
Ja, es gibt schon einige Orte, die identisch sind. Über die Kirche ist viel diskutiert worden, die in der Geschichte vorkommt. Früher ist man davon ausgegangen, dass es der St. Michael's Episcopal Church in der Frog Lane entspricht. Mittlerweile ist man da sich aber nicht so einig und glaubt, dass es möglicherweise eher der Congregational Church entspricht. Möglicherweise hat er auch mehrere Kirchen kombiniert oder eine von zwei jetzt nicht mehr existierenden Congregational Churches der Stadt als Vorbild genommen. Aber höchstwahrscheinlich ist der Friedhof, der erwähnt wird, ziemlich eindeutig der Old Burial Hill, wo ganz viele alte Gräber sich befinden, heute noch in Marblehead. Also es gibt schon einige Übereinstimmungen, aber sicher hat Lovecraft auch das zu ihm zu eigen gemacht.
Ja, um den Friedhof nochmal zu erwähnen, in dem Brief von Reinhard Kleiner beschreibt er ihn fast exakt so, wie er den nachher in der Geschichte beschreiben wird. Was auch wieder zeigt, wie sehr er in Briefen an seine Freunde bereits Konzepte und erste Entwürfe entwickelt und begonnen hat zu schreiben quasi. Dass die Briefe, es wurde ihm oft vorgeworfen, er habe sehr viel Zeit damit verschwendet, an seine Freunde Briefe zu schreiben, dass die Briefe für das Erstellen seiner Geschichten durchaus einen sehr, sehr wichtigen Charakter haben.
Und für uns natürlich, um nachzuvollziehen, wie die Geschichten entstanden sind. Ich denke aber auch, warum reden wir jetzt über Marblehead und über die Architektur? Ich glaube, es ist etwas, was in Lovecraft einfach immer wieder vorkommt und was für ihn sehr wichtig und typisch ist und auch für die Geschichten, wenn man jetzt mal die Person Lovecrafts rausnimmt. Ich denke da immer wieder an den Anfang von The Case of Charles Dexter Ward, wo seitenweise Architekturbeschreibungen sind, aber die sind nicht sinnlos, sondern es geht hier um das Eintauchen in eine reale, noch bestehende Geschichte. Und dieses Eintauchen in die Geschichte lässt uns als Leser auch eintauchen in eine Atmosphäre, die ja hier in das Fest eine sehr, sehr altertümliche ist und wahrscheinlich noch älter, als es am Anfang scheint. Dazu kommen wir dann noch. Ja.
Die Beschreibung des winterlichen Kingsport ist wirklich sehr schön. Also hat mir auch, als ich das erste Mal die Geschichte gelesen habe, wirklich sehr gut gefallen. Ja, es ist allerdings nicht die einzige Inspiration, die Lovecraft zu dieser Geschichte hatte. Denn wir haben natürlich noch das Julfest, das älter als Bethlehem und Babylon zu sein scheint. Was aber nicht der Fall ist, wie mir Markus in unserem Vorgespräch erzählt hat.
Ja, zumindest der Name nicht. Ja. Ich glaube schon, dass das Lovecraft richtig gemeint hat. Aber Jul ist ein altnordisches Wort, gibt es auch im Altenglischen, kommt also aus der germanischen Kultur, was ja nicht ganz dasselbe ist wie Bethlehem und Babylon. Aber ja, das Julfest ist ein heidnisches Fest grundsätzlich. Die Ursprünge liegen eben eindeutig in der germanischen Kultur. Es wird mit Odin in Zusammenhang gebracht. Was da damals und wann genau es passiert ist, manchmal im November, manchmal im Dezember, manchmal Ende, manchmal Mitte, weiß man auch nicht ganz so genau. Die wahrscheinlichste Theorie ist die, dass das einfach ein ziemlich großes Saufgelage war, dass sich die Germanen gegeben haben zur Wintersonnenwende. Dass die Wintersonnenwende der Anlass war für das Fest, ist vollkommen klar. Und da muss man dann eben auch Lovecraft wieder recht geben. Höchstwahrscheinlich sind die beiden Sonnenwenden im Jahr von den verschiedensten Kulturen auf der ganzen Welt in irgendeiner Art und Weise begangen worden. Die Geschichte mit Opferungen bis hin zu Menschenopfern, bla bla, das ist eher eine Geschichte, die von den Christen erfunden wurden, von den christlichen Chronisten der Germanen, die dem Ganzen etwas mehr Grausamkeit zu bemessen wollten, um das dann auch geschickt umdeuten zu können, dieses Fest zu dem friedlichen Fest der Liebe Weihnachten.
Saufgelage, das passt ja zu Lovecraft.
Ja, unheimlich.
Not.
Not really.
Einmal soll er was getrunken haben.
Soll er was getrunken. Was hat er dann gesagt? Bullshit.
Bullshit, genau, ja.
Großartig.
Oh mein Gott, Alkohol führt zu Profanities, Fluchen. Also so führt sich ein Gentleman nicht auf.
Nein, das geht nun wirklich nicht.
Das geht nicht, nein.
Gut. Was auch noch ganz interessant ist, ist vielleicht, das ist so eine Kleinigkeit, die hat der Mirko dann entdeckt, diese astronomischen Begebenheiten, die da beschrieben werden, also der Abendstern und so weiter, das war genau in der Konstellation, richtig?
Mehr oder weniger. Es gibt einen interessanten Aufsatz, vor ein oder zwei Jahren erschienen, von T.R. Livesey, in dem er die astronomischen Phänomene in allen Lovecraftschen Geschichten untersucht hat und feststellen konnte, dass da ist nichts dem Zufall überlassen. Wenn der Mond in einer bestimmten Art und Weise beschrieben wurde, dann kann man nachvollziehen, dass der Mond an diesem Datum so gewesen ist. Lovecraft selber hat am 17. Dezember 22 und wie er ja selber im Brief schreibt, zwischen 4.05 Uhr und 4.10 Uhr in Marblehead den Sonnenuntergang gesehen. Und was er in der Geschichte beschreibt, nämlich das Aufsteigen des Aldebaran, wäre zwischen 5 und 6 Uhr gewesen, also wesentlich später. Das ist aber nachvollziehbar. Er hat mehrere astronomische Fachbücher besessen, auch von seiner Großmutter und einige modernere Sachen. Die Astronomie spielt in seinem Leben eine sehr, sehr große Rolle. Er war ein Hobbyastronom und hat wissenschaftliche astronomische Artikel veröffentlicht in sehr jungen Jahren.
Waren da nicht auch so Zeitungsberichte?
Zeitungsberichte,
wo dann diese astronomische Kolumne führte?
Ja,
also nicht die astrologische, sondern tatsächlich die astronomische. Also
die astronomische, richtig. Und da war er ein Teenager und hat über einige Jahre lang Tageszeitungen mit solchen astronomischen Berichten, was es am Sternenhimmel alles so zu sehen gibt und Besonderheiten, versorgt.
Es gibt noch eine andere wissenschaftliche Inspiration für diese Geschichte, die nämlich jetzt nicht für das Setting, sondern für die Story selbst, den Hintergrund der Story. Und das ist ein anthropologisches Werk, das 1921 veröffentlicht wurde, von Margaret A. Murray, The Witch Cult in Western Europe. Denn Cthulhu Rollenspielen und wird das bekannt sein als Mythos-Buch. Es gibt es aber tatsächlich und gab es tatsächlich. In dieser anthropologischen Abhandlung geht es darum, dass die Frau Murray versucht zu beweisen oder nachzuvollziehen, dass die gesamte Geschichte der Hexenverfolgung von Anbeginn an in der westlichen Welt ein Versuch war, der monotheistischen Kirchen die heidnische, und zwar einen heidnischen Kult, einen uralten heidnischen Kult, niederzudrücken, runterzudrücken und zu vernichten letztlich. Das ist etwas, was von der Wissenschaft nachher ziemlich eindeutig negiert wurde, aber dafür von den Neoheiden, von den Wicca etc. mit Begeisterung aufgenommen wurde. Also sozusagen die Tradition der Hexen als urheidnische Religion, die sich bis heute durchzieht. Das ist so diese Theorie. Was Lovecraft daran inspiriert hat, war die Idee, und das hat er in einem Brief an einen Freund im Jahr 1933 in Bezug auf diese Geschichte, auf das Fest, geschrieben, dass es einen uralten Zaubererclan gibt, der bis heute überlebt hat, ebenso wie es im Witch Cult beschrieben ist. Und diesen Kult, den uralten Kult und auch die seltsamen Überlebenden von diesem Kult, den treffen wir dann in der Geschichte wieder.
Wir treffen dieses Prinzip in mehreren Lovecraft-Geschichten wieder. Auch Miss Murray's Witch Cult in Western Europe wird auch in Call of Cthulhu erwähnt. Und interessant zu erwähnen ist vielleicht, dass Lovecraft hier nicht nur, in dem Fall natürlich nur Miss Murray zitiert, aber er geht natürlich später auch noch auf den goldenen Zweig von Fraser über, der konzeptionell das genaue Gegenteil von Miss Murray's Witch Cult in Western Europe ist. Das heißt, wir sehen hier, wie er sich mit dem Material sehr gut auskennt und das Material benutzt, so wie er es in seine Geschichten implementieren will. Und auch das ist ein wesentlicher Faktor, den wir in den späteren und reiferen Geschichten immer wieder treffen.
Die Geschichte Das Fest ist ja auch sehr reich an Symbolen und Thematiken. Also ein sehr offensichtliches ist eben, dass diese Prozession durch das winterliche Kingsport, durch diese dunklen, leeren Gassen in Richtung des Friedhofs geht und dann hinabgeht in den Untergrund, wo dann das kotonische Grauen lauert. Und das ist ja nicht nur bei dieser Geschichte so. Also es gibt ja noch viele andere Beispiele, wo eben das Grauen im Untergrund lauert, was dann nach oben dringt.
Ja, und hier haben wir einen christlichen Versammlungsort, die Kirche. Und die Prozession bewegt sich in dieses Gebäude, in dieses institutionelle Gebäude hinein, aber geht weiter tiefer in den Untergrund. Und wir sehen auch hier, dass das, was wir unsere Zivilisation nennen, alte Dinge, die immer noch lebendig sind, da passt Miss Murrays Konzept wieder hinein, dass wir versucht haben, das zuzudecken, aber doch auf einer sehr fragilen Oberfläche zwischen dem unterirdischen Grauen und schließlich auch dem gewaltigen kosmischen Grauen leben. Was auch hier in Lovecrafts grundsätzliches ästhetisches und philosophisches Konzept hineinpasst.
Ja, man steigt hinunter in die Geschichte, man steigt hinunter zu den Ursprüngen und je näher man den Ursprüngen kommt, desto grauenhafter wird es. Man steigt in die eigene Vergangenheit hinab. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass viele Kirchen auf anderen Kultplätzen erbaut worden sind.
Und wir, auch hier ist es wieder signifikant, dass wir diesem Konzept in mehreren Lovecraft-Geschichten begegnen, auch in den früheren. Beispielsweise Arthur German oder Rats in the Walls, Pigmans Modell, auch in den späteren Sachen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch Lovecrafts Werk.
was auch noch ein, ich will jetzt nicht sagen ein Symbol ist, aber ein Setpiece, wie heißt das auf Deutsch? Ein Ding halt, das immer wieder vorkommt bei Lovecraft und schon fast ein Klischee ist, ist natürlich das Necronomicon. Ja. Ich habe gerade vorher gesagt, bitte meine Spieler nur mit Warnung zu genießen. Hier liegt es ja wirklich überall herum, wo es das Buch eigentlich ist mit den größten Geheimnissen, das seltenste Buch der Welt, und wenn man es liest, wird man sowieso gleich wahnsinnig, beziehungsweise kriegt einen tiefen Einblick in die Wahrheit, die hinter allen Unwahren steckt. Und ja, hier liegt es halt irgendwo in einem Haus herum, dann borgt man es sich aus der Universitätsbibliothek ein, um den Patienten zu heilen.
Ja, als Krankenlektüre, also, ja.
Ja, das experimentelle, also, Psychoanalyse.
Wartezimmer, ja. Schrägstrich Krankenlektüre ist schon hardcore.
Er ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Ich glaube, es kommt auch in späteren Geschichten nicht mehr so häufig vor. Also ich weiß noch, welche Probleme im Grauen von Dunwich existieren, als Wilbur Whately versuchte, vergeblich das Necronomicon herbeizuschaffen.
Aber das war doch großartig. Armitage sagt zu ihm, nö, das bekommen Sie nicht, dann gehe ich halt nach Harvard. Ja. Da haben Sie noch ein Exemplar. Also
richtig.
Das seltenste und gefährlichste Buch, was es überhaupt gibt, scheint in der Tat überall rumzulegen und für jeden verfügbar zu sein.
Das ist, aus demselben Grund kommt immer das Necronomicon in allen Geschichten vor, obwohl es so selten ist. Aus demselben Grund stolpern beim Rollenspiel immer dieselben Spieler wieder über den Mythos. Ja.
Gut. Ja.
Ist ja halt so.
Das ist so, ja.
Das ist dann so.
Okay, bewegen wir uns nochmal zurück in das schneige Kingsport. Was ja ganz interessant ist, ist diese Textstelle, die mich ja immer ein bisschen so ins Grübeln brachte, ist eben diese Geschichte, wenn der Erzähler durch Kingsport läuft und meint, ja, die Bewohner in Arkham müssen gelogen haben, denn hier gibt's ja gar keine Straßenbahnschienen und keine Oberleitungen. Wenn er dann aufwacht im Krankenhaus und sie ihm erzählen, dass sie ihn gefunden haben im Meer, glaube ich, dann hört er von draußen die Straßenbahn. Heißt das also, dass er niemals in dem realen Kingsport war? Oder hat er irgendwann so einen Schritt gemacht in eine Nebenrealität, in so eine Traumwelt? Ich meine, Kingsport ist ja mit den Traumlanden verknüpft. Wenn man auch das Rollenspiel zu Hilfe nimmt, dann würde das Sinn ergeben. Aber in der Geschichte wird es eigentlich nicht erklärt.
Das ist auch, glaube ich, gar nicht nötig. Ich glaube, dass er sich in einem anderen Kingsport befunden hat. Und es wird angedeutet durch den Schnee. Als literarisches Motiv ist der Schnee immer dann, wenn es eine Art Übergang gibt, eine Transformation, ein Überschreiten der Schwelle, was ja in der Geschichte auch vorkommt, wenn er in das Haus geht. Er klopft an, das heißt, er gibt ein Zeichen, dass er die Schwelle überschreiten will und tut es dann auch. Und der Schnee, der dann auch unberührt hinter ihm liegt, ist mit Sicherheit ein Symbol dafür, dass er sich von der einen Realitätsebene in die andere Realitätsebene begibt. Und das ist ein Spiel, das Lovecraft sehr, sehr oft mit uns spielt und das man gelegentlich gerne überliest.
Ich glaube auch, es ist keine Traumlandegeschichte, aber es ist schon eine Traumgeschichte. Wenn man sich die verschiedenen Symbole auch anschaut, wo die zu verorten sind, sind wir wirklich schon fast beim Märchen. Also, du hast gesagt, er überschreitet die Schwelle. Da ist ein Mann mit einer Maske, der trägt ein Wachstäfelchen und einen Griffel in der Hand. Dann kommt er zu einer alten Frau am Spinnrad. Es sind lauter solche Versatzstücke aus dem Märchenhaften, die hier eingeführt werden und auch sicher aus einer Zeit, die vor den 1920er Jahren liegt. Also wir werden da schon in eine Vergangenheit versetzt, die etwas Traumhaftes hat. Auch die Sache mit den fehlenden Fußspuren, mit Flammen, die keine Schatten werfen, das ist jetzt nicht einfach nur unheimlich und übersinnlich, sondern es hat viel Traumhaftes.
Ein weiterer Hinweis, dass er sich auch in einem anderen Kingsport befindet, ist die Tatsache, dass die Gebäude in diesem Kingsport sehr, sehr alt sind. Später, wenn er dann aus dem Krankenhausfenster blickt, ist er nur noch eines von 5 Dächern ziemlich alt. Also, und er hört eben die Straßenbahn. Also, das ist auch noch so ein Gegensatz dann. Vielleicht so eine Art Gegenstadt in den Traumwelten oder sowas.
Die vielleicht auch nur ein Initiierter oder jemand erblicken kann oder überschreiten kann, der dafür bestimmt worden ist. Das ist ja auch möglich.
Fest feiert.
Ja, genau. Er wird ja gerufen von einer merkwürdigen, unheimlichen, unterschwelligen Macht. Und es mag sein, dass nur die, die diesen Ruf hören, auch dazu befähigt sind, dergleichen zu tun. Es ist bei Call of Cthulhu ja ähnlich, dass da nur die Sensiblen, die Künstler und die Nerds und Freaks den Ruf des Cthulhu hören. Also Rollenspieler sind dafür prädestiniert, wage ich zu behaupten. Ihr habt echt Glück. Ja, aber ich wollte
gerade sagen.
Genau.
Ja, auch da braucht es den Ruf. Ja.
aber dieser Ruf, der ausgeht, ist nur für Leute da, die wirklich die Antenne dafür haben. Also quasi, wer hören kann, der höre. Daher glaube ich, dass die Überschreitung einer Schwelle in eine andere Welt oder andere Dimensionen hinein, gar nicht er selber unternehmen kann, sondern er wird dazu eingeladen.
Wobei, als er dann endlich seine Leute gefunden hat, wirkt er nicht besonders glücklich. Also, was vielleicht auch an den Leuten an sich liegt, denn es wird ja nicht beschrieben, als die Maske verrückt, was er dann darunter sieht. Auf jeden Fall muss es so grauenvoll gewesen sein, dass er sich in den Fluss stürzt.
Auch ein Konzept, was bei Lovecraft immer wieder auftaucht. Er beschreibt es nicht.
Ja.
Und das bringt mich dann doch zu diese geflügelten Wesen, die da auftauchen. Das müssen die Rollenspieler mir jetzt beantworten. Die haben doch, nicht bei Lovecraft, aber zumindest bei euch einen Namen, nicht wahr?
Das sind die Biakin.
Ja.
Wahrscheinlich.
Okay. Ja. Man muss es nach dem Ausschlussverfahren machen. Was fliegt denn so im Mythos? Ja. Es sind keine Shantaks, das ist klar. Es sind sicher auch keine Nightgaunts, also
Dunkeldürren.
Dunkeldürren, das passt nicht. Also müssen es die Biakin sein.
Und das kommt von
Dörleth,
manchmal, ja.
Ja, Dörleth hat die erfunden für 2 seiner Geschichten, glaube ich. Das eine war Watcher in the Sky. Und das andere erinnere ich mich jetzt gar nicht. Nicht so wichtig. Aber die Beschreibungen bei Dörleth, auf die sich dann wieder das Rollenspiel bezieht, die sind der Beschreibung in dieser Geschichte so ähnlich, dass wir davon ausgehen können, dass das identisch ist. Lovecraft hat sich sicher nie überlegt, was das jetzt für Viecher sind. Und meines Wissens hat er sie auch nie wieder aufgegriffen. Oder kennt ihr noch eine Geschichte, wo Biaki vorkommen?
Nein.
Ja, und das sagt mir jetzt auch nichts.
Ja, aber es ist eben dieses Unnennbare ist ein ganz wesentliches Konzept bei Lovecraft. Es gibt viele, die das immer wieder bemängeln, weil alles einen Namen und eine Kategorie und was weiß ich haben muss, ein Etikett. Aber für Lovecraft war es eben besonders wichtig, solche Schrecken zu beschreiben, aber nicht zu benennen, es nicht analytisch zu machen. So analytisch eher auch in der Beschreibung der Umstände ist. Also es ist, der Stern geht auf und dann sieht es so aus und das ist die Architektur von damals. Dieses ganze Evozieren eines empirischen Backgrounds verstärkt den Effekt des Grauens.
Nun, er schreibt ja auch in seinem Aufsatz über die Horrorliteratur, die Furcht vor dem Unbekannten ist die größte Furcht. Also
Und
insofern trägt er damit Rechnung.
Und in Notes on Writing Weird Fiction, da sagt er, dass das Erzeugen von Atmosphäre wesentlicher ist als die Action einer Story.
Das gilt für diese Geschichte natürlich ganz besonders, die hauptsächlich aus Atmosphäre besteht. Es ist ja nicht eine eigentliche Geschichte, weil die Handlung hat man in 2 Sätzen zusammengefasst. Da gibt es ja einige von dieser Sorte aus Lovecrafts Feder, aber das soll sie die Leistung überhaupt nicht schmälern. Das ist eher zu sehen als so eine Vignette, die eine gewisse Idee schildert, die Lovecraft hatte, und zwar auf eine Art und Weise, die doch kunstvoll ist und die faszinierend ist und die einen mitreißt.
Es ist eine atmosphärische Studie.
Ja, und was mir sehr gut gefallen hat, war die Hörbuchvariante vom Orchester der Schatten mit Simon Jäger als Sprecher. Das war wirklich eine sehr schöne Harmonie zwischen der Musik und auch dann dem Lesen. Also das war wirklich sehr schön. Da konnte man sich sehr in diese atmosphärische eisige Kingsport-Gegend eben einfühlen.
Ja, man sieht, wie eine Lesung diese oder überhaupt Stories aufwerten kann.
Ja. Auch unseren Podcast.
Oh ja.
Ja, kommen wir zur Zusammenfassung von Das Fest. Also, ist es die beste Geschichte, die Lovecraft jemals geschrieben hat?
Nein.
Würde ich auch nicht sagen.
Nein.
Aber die ist gut.
Das können wir hier ausschließen.
Das ist auch nicht die schlechte.
Ist eine gute Geschichte. Nein, es ist auch keine schlechte Geschichte. Es ist eine gute Geschichte. Die Handlung ist eben etwas dünn, muss man so sagen. Also, aber eine Horrorgeschichte muss eben nicht viel von, muss nicht viel Handlung haben, wenn die Atmosphäre eben wichtig ist. Trotzdem ist natürlich das Ende, ja, sagen wir mal, etwas durchschnittlich oder, ja, herbei. Es kommt irgendwie so aus dem Nichts, das Ende.
Es ist gut möglich, dass er noch irgendwo einen Traum auf einer Karteikarte hatte, in dem er sagte, okay, ich habe eine wunderbare atmosphärische Studie, die mir sehr gut gefällt, da baue ich doch jetzt einfach nochmal diesen Traum ein, um da überhaupt was zu haben. Das traue ich ihm durchaus zu.
Ja, und am Schluss muss das irgendwie noch hinbiegen. Wahrscheinlich war auch, oder möglicherweise war der Impuls da, eine gewisse Erklärung für diese Traum- oder Nicht-Traum-Sache einzubauen oder noch ein paar Optionen einzubauen und den Ich-Erzähler doch noch aus diesem Traum rauskommen zu lassen, damit man nicht ganz im Leeren schwebt. Das war dann der Versuch mit dieser Spitalsgeschichte, der ist nicht sonderlich gelungen. Dafür finde ich den Anfang der Geschichte ausgesprochen gelungen. Wie er bereits in diesem ersten Satz, der ausgesprochen kurz ist, also wirklich nur eine Zeile lang, darauf hinführt, sprachlich mit im Englischen zum Beispiel dem Wort Spell, the Spell of the Eastern Sea, in diese Traumwelt hineinführt. Also der Absatz endet dann auch, ich zitiere immer gern das Original, on toward the very ancient town I had never seen but often dreamed of. Es sind diese sprachlichen Feinheiten, die eben genau diese Atmosphäre und die Vieldeutigkeit dieses Traum-Kingsport ausmachen und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und führt in alle möglichen Richtungen in Lovecrafts Werk. Also insofern ist es, glaube ich, keine unwichtige Geschichte.
Nein, man sieht viele Dinge angelegt hier schon und die Beschreibung der Atmosphäre, die da gehört The Color Out of Space, ist eine der wirklich dichtesten Erzählungen, die ich kenne von Lovecraft und man sieht die Anlagen schon hier, dass er immerhin, er schreibt noch nicht sehr lange professionell wieder, er hat glaube ich 1917 erst wieder angefangen zu schreiben, dass er hier doch schon eine ganze Menge anstößt und Grundlagen legt, die später in den wirklich großen Erzählungen dann zum Tragen kommen.
Auch Weird Tales hat die Geschichte gefallen, denn sie erschien sogar zweimal, einmal 1925, also zur Erstveröffentlichung. Und dann später nochmal 1933. Ja, sonst eine wirklich sehr nette Geschichte. Ich hoffe, wir konnten vielleicht noch das ein oder andere Erhellende dazu beitragen zu dem Fest. Wir wünschen allen Hörern ein frohes Weihnachtsfest und wir hören uns, denke ich, bald wieder.
Frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten.